Herzlich willkommen zum Podcast Vorhang zu, Ohren auf. Direkt aus der Komödie Winterhuder Fährhaus. Mit mir, der Theaterleiterin Britta Duer und meinen Gästen. Dieser Podcast ist für alle, die schon immer mal hören wollten, was auf und hinter der Bühne so alles gesagt wird, wenn der Vorhang zu ist. Also, Vorhang zu, Ohren auf. Mein heutiger Gast hat schon mit Tom Cruise gedreht, im Kultfilm Coming Out die Hauptrolle gespielt, dem Walt Disney Beast von Die Schöne und das Biest seine Stimme geliehen und er gibt uns spannende Einblicke zum Thema psychische Gesundheit. Herzlich willkommen, Matthias Freihof. So, Matthias, du bist Regisseur, Sänger, Schauspieler, Schauspiellehrer, Synchronsprecher und wahrscheinlich auch noch einiges anderes. Und du hast...
Mensch.
Oh ja, das ist nicht unwichtig.
Ja.
Kein Alien. Du hast deinen Schauspielschülerinnen und Schülern immer gerne die Frage gestellt, warum wollt ihr Schauspieler werden und euch einreihen in das riesige Heer der arbeitslosen Schauspieler? Ja, jetzt möchte ich diese Frage mal direkt an dich stellen. Wieso?
Gut, als ich meine Entscheidung getroffen habe, Schauspieler zu werden, waren das noch ganz andere Zeiten. Ich habe halt einen klassischen Werdegang. Ich habe als Kind angefangen, im Knabenchor zu singen, als erster Knabensopran. Bin dann nach dem,
was soll man der Stimme jetzt
nach dem Stimmbruch runtergerutscht in den Bass. Und das ist eigentlich aber normal. Also Jungs, die eine sehr hohe Stimme haben, vor der Pubertät rutschen meistens sehr weit runter und die, die eher so im Altbereich sind, die landen dann im Tenor. Und danach habe ich halt in verschiedenen Chören gesungen, in Bands gesungen, Gitarre gespielt, Flöte gespielt und so weiter und wollte eigentlich Musik studieren. Und in der DDR war es aber so, dass man, um ein Hochschulstudium Gesang machen zu dürfen, eine Klavierausbildung haben musste. Und darauf hatte ich überhaupt keinen Bock, weil ich ein absolutes Missverhältnis habe zu Noten.
Das heißt?
Ich mag Noten nicht so gerne.
Angucken,
also ich singe oder spiele jetzt nicht so gerne nach Noten. Ich kann es, aber ich habe immer sehr, sehr viel nach Gehör gearbeitet. Nach Gehör und nach Gefühl. Und deswegen mochte ich das nicht so und konnte mir auch in dem Alter dann nicht mehr vorstellen, mich ans Klavier zu setzen und Klavier zu lernen. Und dann war ich aber parallel zu meiner Folkband-Arbeit auch in einem Laientheater während der Zeit des Abiturs. Und der damalige Chef, der Leiter dieser Gruppe, sagte, Mensch, du hast echt Talent und willst du es nicht im Schauspiel probieren, weil dann stehst du auf der Bühne, kannst singen, kannst tanzen, kannst alles machen, was du möchtest. Und dann dachte ich, ja, nach dieser Ermutigung bewirbst du dich einfach. Und da habe ich mich zuerst in Leipzig an der Schauspielschule beworben, vor dem Militär. Bin dort auch sofort genommen worden und habe dann aber während des Militärs nochmal auf Anraten von Kollegen, also schon gestandenen Schauspielern, die Schule nochmal gewechselt und bin dann nach Berlin an die Busch. Und habe dann da studiert und habe gemerkt, dass es schon ein sehr harter Beruf ist, den man unbedingt wollen möchte. Man braucht ziemlich starke Nerven und man muss eine Leidenschaft haben für das, was man da tut und auch eine Demut. Also nicht, dass man einfach nur das Gefühl hat, ich finde mich total toll, ich kann mich sehr gut leiden und ich muss auf eine Bühne, sondern es ist auch einfach so, dass man eine Demut hat gegenüber den Geschichten, die man erzählt und auch gegenüber dem Beruf. Das finde ich sehr, sehr wichtig, dass eben die Eitelkeit nicht im Vordergrund steht und man sich wirklich in den Dienst einer Geschichte begibt. Und als ich diese Sätze sagte, das war eben so in den 2000er Jahren an unterschiedlichen Schauspielschulen, habe ich eben gemerkt, dass viele so beeinflusst waren durch Deutschland sucht das Suppenhuhn. Also so der schnelle Fame und ich möchte mal im Rampenlicht stehen und in dem Moment, wo sie gemerkt haben, dass es Arbeit ist, dass es wirklich mit Arbeit verbunden ist, mit einer Konzentration über 4-5 Stunden bei Proben, merkte ich, dass viele dann schon nicht mehr so begeistert waren. Und das muss man halt sich genau überlegen. Also was man da investieren möchte an Kraft, an Energie, an Leidenschaft, ob das dann wirklich der richtige Beruf ist. Also wir hatten auch Schauspieldozenten damals an der Busch, die eben immer diesen beliebten Satz gesagt haben, wenn sie merken, dass jemand nicht wirklich voll dabei ist, sie schwänzen einen anderen Beruf. Und das wollte sich natürlich von uns keiner sagen lassen. Dazu kam bei uns eben auch in meiner Klasse, in der da waren Gerrit Kling, Simone Tomalla, Andrea Lüttke, Götz Schubert, Pierre Sanussi Bliss, Tobias Langhoff, der leider schon verstorben ist, Jan-Josef Liefers. Also wir waren eine sehr, sehr starke Klasse mit ausgesprochen besonderen Talenten, sage ich mal, die relativ schnell auch während des Studiums schon an Berliner Theatern gespielt hatten und dann auch relativ schnell in Film, Fernsehen Fuß gefasst haben. Und insofern gab es bei uns untereinander schon in den 4 Jahren Studium so eine Art Profiboxen. Also da war der Konkurrenzkampf, der Konkurrenzgedanke schon relativ stark da. Man musste sich behaupten und war zum anderen auch gezwungen, sich einen eigenen Weg, sich Rollen zu erarbeiten, wo man seinen Platz sieht im Beruf und so weiter zu erarbeiten. Und das war aber sehr heilsam, weil dieses Profiboxen natürlich auch sehr direkt war und man nicht verführt wurde, wie das jetzt heute an vielen privaten Schulen passiert, dass die Leute gesagt bekommen, ja, ihr habt dieses oder jenes Talent, aber im Prinzip finanzieren sie einfach nur die Schule. Egal, ob sie Talent haben oder talentfrei sind. Und das gab es natürlich bei uns nicht. Wir hatten ja den unglaublichen Vorzug, dass wir Anfang der 80er in Ostberlin auch noch Stipendium bekamen. Also wir mussten ja für unser Studium nichts bezahlen. Und wir hatten ein sehr breit gefächertes Studium, was also sehr viel körperbildende Fächer beinhaltete, bis zum Schminkkurs und alle Arten Tanz und Bewegung, Pantomime, Tai Chi. Eine sehr, sag ich mal, zeitintensive Stimmausbildung, Sprecherziehung. Und das ist das Handwerkszeug, was wir da an die Hand bekommen haben. Also Talent und Fantasie war einfach Voraussetzung. So. Und was man eben dann an der Schule erlernt hat, war das Handwerk. Um halt im Theater mit der Stimme in den zweiten Rang zu kommen oder eben auch eine körperliche Präsenz zu entwickeln und seinen Körper zu beherrschen, weil der Körper ist das Instrument. Und dieses Instrument muss auch gepflegt und geübt oder beübt werden, wie jedes andere Instrument auch. Und das haben wir da alles gelernt und da bin ich sehr dankbar dafür, dass ich da ein Rüstzeug bekommen habe an dieser Schule, was mich fit gemacht hat für diesen doch sehr harten Beruf. Und durch dieses Profiboxen habe ich natürlich auch etwas erfahren und bin in einen Lernprozess eingetaucht, was die Frage betrifft, wie gehe ich mit Ablehnung um? Weil das sage ich auch oft jungen Schauspielern, unser Beruf ist das Umgehen mit Ablehnung. Zu lernen, dass die Ablehnung von Redakteuren, Regisseuren, Produzenten oder, wie man es auch oft erlebt, des Publikums, nichts mit deiner Person zu tun hat, sondern mit dem, was du da im Beruf machst. Aber das ist unglaublich schwer zu trennen. Und bei einem nicht erfolgreichen Casting bleibt immer ein Rest. Zumal man eben auch weiß, dass viele Dinge überhaupt nicht abhängig sind von Talent, sondern von Optik, von Körpergewicht, von Nasenform, Augengröße, Farbe und diverse andere Dinge. Und dazu kommt natürlich auch noch ganz viel Glück, dass man zur richtigen Zeit den richtigen Menschen begegnet, die das Potenzial, was man hat, erkennen, Lust darauf haben, damit zu arbeiten. Und ja, und das ist halt wirklich, das ist ein Prozess, der nie aufhört, glaube ich. Also dieser Deal mit Ablehnung, und sich immer wieder zu wappnen, auch in Zeiten, wo es eben mal nicht läuft, damit umzugehen und auch die Hoffnung nicht zu verlieren. Sondern zu sagen, okay, dann war es eben jetzt nicht das, dann ist es eben irgendwann was anderes. Wer weiß, wozu es gut ist.
Wie kamst du an die Rolle von Coming Out? Da warst du doch auch noch, da warst du schon fertig mit der Schauspielschule?
Da war ich schon fertig, ja. Da war ich in meinem ersten Theaterengagement, also im ersten festen Engagement Vorher war ich 3 Jahre als in einem Art Gastengagement am Maxim-Gorki-Theater schon während des Studiums. Und danach war ich dann in meinem ersten festen Engagement, was nicht lange dauerte, nur 1,5 Jahre, in Frankfurt an der Oder. Was auch wirklich nicht zu den Highlights meiner Biografie gehört, weil es gibt diesen wunderbaren Satz von Friedrich Luft, der war der berühmte Theaterkritiker in West-Berlin, dessen Theaterkritiken ich immer im Rundfunk verfolgt habe und auch immer gefeiert habe. Und der hat als junger Dramaturg am Kleist-Theater in Frankfurt an der Oder gearbeitet. Und im Zuge einer Kleist-Aufführung, die er besprochen hat, sagte er den Satz, wer Frankfurt an der Oder kennt, dem gefällt's überall. Und und da hatte er wirklich den Nagel auf den Kopf getroffen. Also war das. Aber das nur by the way. Ich will jetzt auch, um Gottes Willen, die Frankfurter nicht alle beleidigen, aber ich habe mich damals da überhaupt nicht wohl gefühlt. Es war überhaupt nicht meine Stadt und auch nicht mein Theater. Nachdem ich halt am Maxim-Gorki-Theater mit wirklich hervorragenden Kollegen, Regisseuren zusammengearbeitet hatte, war das schon, ja, nicht so das Optimum, was ich mir gewünscht hätte. Egal. Und als ich dort im Engagement war, bekam ich dann in einem Gespräch mit einer Mitarbeiterin des Theaters, die eng befreundet war mit dem Drehbuchautoren, Wolfram Witt, mit, dass der Plan besteht, so einen Film zu machen. Und dann habe ich zu der gesagt, das muss ich spielen. Der erste Film in der DDR, der sich mit diesem Thema befasst.
Da musst du noch mal einmal für die Leute, die Coming Out nicht kennen, einmal zusammenfassen, worum geht es in diesem Film?
Ja, das ist halt ein junger Lehrer, der während der Geschichte lernt, zu seinem Schwulsein zu stehen. Mit allen Höhen und Tiefen und das war natürlich für die DDR ungewöhnlich, weil das war die allererste Produktion in Film und Fernsehen, die sich überhaupt mit dem Thema auseinandersetzte. Und dann war es gesetzt durch den Autor und den Regisseur Heiner Caro zudem noch eine Provokation, weil die Hauptfigur eben nicht nur schwul war, sondern auch noch Lehrer. Und das war ja damals, also wenn ich überlege, in den 80ern in Westdeutschland war das genau das gleiche Problem. Also da war das auch nicht selbstverständlich, dass ein Lehrer sich öffentlich zu seiner Homosexualität bekennt. Und das hatte ja dann auch zur Folge, dass ich mich quasi als erster Schauspieler auch in der Presse vor der Premiere des Films am 9. November 89 öffentlich geoutet habe. Und das war für mich aber irgendwie eine Selbstverständlichkeit, weil ich kann nicht einen Film machen, der Coming Out heißt und dann selber hinterm Ofen sitzen bleiben. Also das hätte ich mir nie verziehen. Und das war für mich glasklar, dass ich das mache. Jedenfalls habe ich ein ganz normales Casting gemacht. Der Wolfram Witt der Drehbuchautor, kam dann auf Anraten seiner Freundin nach Frankfurt an der Oder, hat sich eine Vorstellung angeschaut, hat mich gesehen und hat mich dem Regisseur dann, dem Heiner Caro, empfohlen. Und dadurch war ich durch Zufall der Erste, der überhaupt zum Casting geladen war. Und Heiner fand das, was ich da gemacht habe, sehr gut, wollte aber auch nicht wahrhaben, dass es gleich der Erste ist, weil ja sehr viele andere noch eingeladen waren. Und dann hat er sich all die anderen angeguckt. Dann bekam ich nach ungefähr einem Monat, 1,5, bekam ich die zweite Einladung zu einem Casting, wo er austesten wollte, ob Dagmar Manzel und ich als Paar funktionieren. Was er nicht wusste zu dem Zeitpunkt, war, dass Dagmar Manzel und ich schon uns recht gut kannten vom Theater und befreundet waren und uns sehr, sehr mochten. Und damals musste man ja noch um West-Berlin herumfahren nach Potsdam zur DEFA. Und wir wurden in so einem gemeinsamen Wagen abgeholt in Berlin und nach Potsdam gefahren. Und Heiner stand vor der Studiotür in Potsdam und schon als er uns sah, wie wir aus diesem Auto aussteigen, kichernd und lachend und so, war ihm eigentlich klar, wie gespuckt. Also. Und dann haben wir aber trotzdem dieses Casting absolviert und haben die Szenen gespielt. Und dann hat es nochmal einen Monat bestimmt gedauert und dann bekam ich die Einladung zum dritten Casting, wo dann ausgetestet, weil er hatte dann für die Rolle Matthias im Film gesucht und nicht wirklich den passenden Schauspieler gefunden, den er sich gewünscht hätte. Da sein damaliger Meisterschüler und Regieassistent Dirk Kummer die Castings für die Hauptrolle immer begleitet hat als Ansprechpartner, hat er sich das Material angeguckt und sich auch irgendwie in das Material verliebt und fand dann die Idee gut, Dirk diese Rolle zu geben. Und hat dann halt in diesem dritten Casting austesten wollen, wie ist das? Also ein ausgebildeter Schauspieler mit einem kompletten Laien, der von der Regie kommt, würde das passen? Würde das als Paar funktionieren? Und das hat es. Und danach bekam ich dann bei einem Abendessen, da hat Heiner mich extra eingeladen zu einem Abendessen, und beim Dessert sagte er mir dann, dass er sich entschieden hat, den Film mit mir zu machen.
Aber 3 Monate, das ist ja nun wirklich eine extrem lange Zeit, und das muss man ja auch gut aushalten können, wenn da, also ich meine, es ist ja schön, wenn man weiß, dass man noch weiter im Rennen ist und noch keine Absage bekommen hat, das ist ja das eine, erstmal das Positive, aber fängt man da nicht auch dran zu zweifeln an sich und zu denken, naja, wenn er mich wirklich wollen würde, warum lässt er sich so lange Zeit? Also ich meine, entweder ist einem das klar oder ist einem das nicht klar, oder zweifelt man nicht?
Heiner war einer der besten, wenn nicht der beste Regisseur in der DDR. Und er hatte viele Filme gemacht, die ja auch international große Anerkennung gefunden hatten. Katrin Sass hat den Silbernen Bären bekommen für Bis dass der Tod euch scheidet, ein Film, den er gemacht hat. Paul und Paula war in aller Munde. Und er war ja wirklich einer der wichtigsten Regisseure dieses Landes. Und für mich war es schon aufregend, überhaupt diesem Mann zu begegnen. Die Chance zu bekommen, ihm mein Talent zu zeigen oder mich ihm zu zeigen. Und ich habe auch immer gesagt zu ihm, und wenn ich ein Tablett durch deinen Film trage, ich möchte dabei sein. So. Aha. Und weil ich natürlich, da geht es ja dann auch nicht nur darum, dass ich meine Arbeit als Schauspieler halt befördern wollte durch diese Hauptrolle oder befördert sah, die Chance, ging es mir ums Thema. Das Thema war mir ganz wichtig und es war unglaublich wichtig, dass endlich von den staatlichen Film-Fernsehgeschichten-Stellen eine Geschichte erzählt wurde, die sich mit dem Thema befasst.
Die aber auch eine Liebesgeschichte ist. Ja. Also wo das ist ja einfach nicht nur, wir machen einen Aufklärungsfilm über sowas gibt es so in Anführungsstrichen, sondern das war ja wirklich, das war ja eine Liebesgeschichte. Und naja, und dann gab es halt die sexuelle Orientierung, die natürlich in diesem gesellschaftlichen Kontext eine große Rolle spielt. Ja. Oder spielte zumindest.
Ja.
So, aber an sich, und darum funktioniert dieser Film ja auch heute noch, geht es ja um diese...
Ja, ja, ich bin ja nach wie vor ganz viel unterwegs mit dem Film. Also ich bin jedes Jahr mindestens 3-4 Mal zu irgendwelchen Präsentationen des Films im In- und Ausland. Die letzten Jahre häufig im ehemaligen Ostblock, also war halt 3-mal in St. Petersburg, in Novosibirsk, alles noch natürlich vorm Krieg und 2-mal allerdings auch schon zu Zeiten, nachdem Putin dieses Anti-Schwulen-Propaganda-Gesetz verabschiedet hatte, wo ich mehr oder minder illegal im Land war. Und auch die Veranstaltungen, die ich da gemacht habe, illegal waren. Also wenn man mich erwischt hätte, dann wäre es für mich nicht unbedingt gut ausgegangen. Dann war ich in Kiew damit, auch vor dem Krieg, war da Teil der internationalen Jury beim Molodist-Filmfestival, war in Georgien damit, in Tbilisi. Und halt auch so viel auf der Welt unterwegs mit dem Film, in Kanada, in Italien, in England, in was weiß ich wo. Und eben auch ganz, ganz viel im Inland. Und dadurch, dass unsere Premiere am 9.11.89 war, am Abend des Mauerfalls, wird unser Film natürlich auch immer verbunden bleiben mit dem Fall der Mauer. Und zu jedem Mauerfall-Jubiläum werden wir, die damaligen Macher des Films, natürlich immer wieder angesprochen, auch die Premiere unseres Films zu feiern, weil ein Zuschauer nach der Premiere eben sagte, ja, nicht nur, also die ganze DDR braucht ein Coming Out. Und, und das hat dieses Gleichnis ist für mich ja auch irgendwie, dass es eben der Film Coming Out kam raus, aber an demselben Abend hatten die DDR-Bürger ihr Coming Out als freiheitsliebende Menschen. Und das ist natürlich eine Koinzidenz, die sehr besonders ist. Und ja, aber der Film, ich merke halt, egal wo ich bin, der Film funktioniert nach wie vor, weil es eine universelle Liebesgeschichte ist, die funktioniert. Und natürlich auch ein unglaublich bedeutendes, sage ich mal, oder spezielles Zeitzeugnis des Lebensgefühls Ende der 80er in Ost-Berlin ist. da ist es auch schon spannend. Und mitunter entdecke ich selber immer wieder neue Dinge, wenn ich dann nochmal schaue. Und das ist schon für mich natürlich auch was Besonderes zu wissen. Ich war da in so einem Kultfilm dabei und das ist halt so die fixe Größe, die hinter meinem Namen steht in der Presse, wenn man über mich schreibt oder über mich spricht. Und Paul Kuhn hat mal gesagt, also man hat es als Künstler geschafft, wenn hinter dem Namen in Klammern so eine fixe Größe steht.
Sowas wie bei Romy Schneider-Sissi.
Genau, ja. Na, ob sie das jetzt unbedingt so
toll
gefunden hätte.
Die wird das nicht, nee, die fand das nicht toll.
Ja. Aber ich find's halt toll. Ich bin sehr stolz auf diese Arbeit, bin sehr stolz, dadurch auch mich eingereiht zu haben, sag ich mal, in die Reihe der queeren Aktivisten und bin ja da auch seit dieser Zeit sehr aktiv in unterschiedlichen Organisationen oder Vereinigungen und finde das halt sehr, sehr wichtig, dass dieses Thema queer in der Gesellschaft halt weiter diskutiert wird, weil wir sind eben noch lange nicht da, wo wir hin möchten. Alle tun immer so, na, was wollt ihr denn noch? Jetzt könnt ihr schon heiraten und jetzt hebt doch mal Ruhe. Und da sage ich, ja, aber es gibt immer noch Länder, wo man sein Leben verliert. Und es geht doch nicht nur darum, dass ich für mich kämpfe, sondern ich kämpfe für die queere Sache. Also das muss einfach weltweit dem letzten Idioten klar werden, dass wir niemandem was wegnehmen, sondern dass wir eine Bereicherung sind für die Gesellschaft. Gerade wenn man so in den Kunstsektor gibt, wie viele Künstler gibt es, die queer sind und Unglaubliches hervorgebracht haben als Persönlichkeiten. Und es wäre eben eine Verarmung der Gesellschaft und das muss man den Leuten auch klar sagen.
Du hast ja erzählt, dass du kurz vor der Filmpremiere quasi in der Öffentlichkeit dich, ich finde geoutet, finde ich ehrlich gesagt ein etwas schräges Wort,
ja.
Aber deine Familie, für deine Familie war das aber ja keine Neuigkeit.
Nein.
Sondern deine Familie, wenn ich das ja richtig verstanden hatte, war deinem Onkel das schon klar, als du 4 Jahre alt warst.
Genau.
Und so mit deiner Mutter auch,
ja.
Mit der er das besprochen hat.
Mhm.
Oder der ja. Die sie da, der das erzählt hat.
Ja.
Und das heißt, deine komplette Familie war in Anführungsstrichen fein damit? Oder gab es innerhalb deiner Familie trotzdem, ich weiß jetzt nicht, wie groß deine Familie ist, Zweige, wo du merktest, na so richtig okay finden die das auch nicht?
Nee, in der Familie nicht, im Bekanntenkreis sicher. Aber das habe ich auch zu meinen Eltern gesagt, eben auch eine Sache, die ich schon oft in Interviews erwähnt habe. Ich habe meine Eltern gefragt, bevor ich unterschrieben habe. Sag, ihr müsst euch dessen bewusst sein, dass natürlich meine Filmfigur Rückfragen hervorbringt auf meine Person. Und ihr müsst damit umgehen können. Dass eben euch Kollegen, Bekannte fragen, so, warum macht dein Sohn sowas? Warum zeigt der da mit einem anderen Mann nackte Haut? Und so weiter und so fort. Also ihr müsst einfach vorbereitet sein, dass diese Fragen kommen und müsst auch wissen, wie ihr auf diese Fragen reagiert. Und da hat mein Vater gesagt, ne, pff, ja, so nach der Devise, naja, was soll ich denn da, wird schon alles prima. Und meine Mutter hat eben gesagt, ach, das ist eine wunderbare Gelegenheit, Freunde auszusortieren. So. Und wie gesagt, ich hatte ja auch Rainer, hatte unglaubliche Angst um den Dirk Kummer und um mich, dass eben negative Reaktionen kommen, dass man, es gab ja viele Neonazis im Osten, dann Ende der 80er auch schon, der hatte Angst, dass wir auf der Straße attackiert werden oder dass unsere Adressen rauszukriegen im Osten war ganz einfach, unsere Wohnungstür beschmiert ist oder. Und zum Glück ist weder Dirk noch mir in irgendeiner Form etwas widerfahren. Ganz im Gegenteil. Also der Zuspruch war enorm. Ich erinnere mich an eine Geschichte, wo ich durch den Prenzlberg gelaufen bin und eine Frau um die 50 mit einem für mich nicht definierbaren Gesichtsausdruck auf mich zukam, vor mir stehen blieb und ich dachte, okay, was passiert jetzt? Kriegst du jetzt eine geknallt? Oder? Und dann sagte die, darf ich sie mal umarmen? Und da habe ich gesagt, klar. Und dann hat sie mich umarmt und dann hat sie gesagt, danke, alles Gute. Und ist weitergegangen. Und das war wie so, ja, ein sehr spezieller Moment. So. Oder ich habe einen Brief bekommen von einem Ehepaar, daran erinnere ich mich auch sehr gut. Die sagten, ja, also sie haben sich mit dem Thema nie befasst, aber sie haben beim Schauen des Films gemerkt, ja, da ist ein Fleisch und da ist noch ein Fleisch. Und die lieben sich. Punkt. Und das fand ich so auf so einen ganz rationalen Punkt gebracht, wo man sagt, ja, da ist so ein Zellhaufen und noch ein Zellhaufen und die finden sich halt schick. Punkt.
Du hast ja nicht nur den Film gemacht, also du hast unzählige Filme gemacht, aber einer sticht natürlich, weil international, weil Hollywood, ne? Also du kannst ja schon vorstellen, wo ich drauf hinaus möchte. Ja. Der sticht ja ein bisschen heraus. Also du hast ja Walküre, diesen Stauffenberg-Film gemacht, zusammen in Anführungsstrichen, also Tom Cruise hat da ja auch mitgespielt. Zwei Fragen hätte ich dazu. Die erste Frage ist, wie lief denn da das Casting? Also wie kamst du, ist das über eine Agentur gelaufen, also deine Agentur, die dich dahin geschickt hat? Oder wie kam es dazu?
Der Film wurde ja in Babelsberg gedreht, zu großen Teilen. Und auch in Nordafrika und so, aber eben so die ganzen Studiogeschichten, Obersalzberg, das war halt alles in Berlin aufgebaut. Und insofern war auch eine Berliner oder eine deutsche Produktionsfirma beteiligt, die wesentlich gespeist war aus Filmfördergeldern, aus deutschen. Und im Castingprozess war es so, dass es natürlich den Caster gab für das Gesamtprojekt. Und dann gab es eben sowohl britische als auch deutsche Caster, die eben dem Projekt zugearbeitet haben. Weil die Besetzung war ja sehr international.
Und also hochkarätig.
Hauptdarstellerin, also die Frau von Stauffenberg gespielt hat, war Holländerin. Sehr viele britische Schauspieler. Der wunderbare Tom Wilkinson, mit dem ich wunderschöne Gespräche hatte beim Dreh. Und ja, natürlich Tom Cruise oder auch Brian, der Regisseur. Und ich bin halt ganz normal vorgeschlagen worden von der deutschen Casterin. Hab da ein Casting gemacht mit ihr, was sie dann präsentiert hat. Und dann habe ich nochmal ein Casting gemacht mit dem amerikanischen Caster, wo er checken wollte, wie weit ich imstande bin zu switchen zwischen American oder Oxford English. Und dann bin ich direkt von diesem Casting geschleppt worden zum Regisseur, der dann einfach geguckt hat. Und das war ein bisschen wie, so hatten sie halt große Porträts ausgedruckt von Himmler. Und da kam ich mir so für einen Moment vor wie bei einem Lookalike-Contest. So. Weil er sagte, ja, der Kiefer hat ja doch eine andere Form. Und, mal gucken, was war dann mit der Frisur und wärst du denn bereit, dir da so die Haare eben ausrasieren zu lassen? Sag ich, ja, kein Problem, es wächst ja wieder nach. Also, und das haben sie dann auch gemacht. Also sie haben mir dann ja wirklich große Teile hier oben am Haarensatz einfach wegrasiert, hinten die Haare weg. Ich sah schlimm aus. Aber trotzdem war es eine sehr spannende Erfahrung für mich insofern, weil der Umgang mit Schauspielern ist sowohl in England als auch in Amerika also von viel mehr Respekt geprägt als in Deutschland, von viel mehr Wertschätzung. Und das fand ich halt toll, weil ich hatte einen riesen Trailer, der war wie ein Bungalow. Also mit Wohnzimmer, mit Schlafzimmer, mit einem Bad und einer Toilette, die man benutzen durfte. Weil bei deutschen Drehs hat man zwar auch oft in dem Trailer halt eine kleine Toilette mit Dusche, aber meistens kriegt man dann die Bemerkung von der Produktion, die Toilette bitte nicht benutzen, wir haben draußen Dixie-Klos. Und das war halt besonders, da war alles. Ich hatte meinen eigenen Fahrer, der mich in Berlin abgeholt hat. Ich hatte meinen eigenen Ankleider. Das war schon so ein bisschen wie Alice im Wunderland für mich. Und der Umgang war ja sehr, sehr höflich. Also Tom Cruise, da er ja auch mitproduziert hat.
Hast du mit dem auch Szenen zusammen gedreht?
Ja.
Ah ja.
Also im Obersalzberg. Es ist ja nicht mehr viel übrig geblieben von den 4 Drehtagen. Also es sind noch 3 Close-Ups. Die Dialoggeschichten sind ja raus. Die sind leider der Schere zum Opfer gefallen. Und deswegen gibt es nur noch eine große Szene im Obersalzberg, wo wir da alle gemeinsam sitzen und Stauffenberg dem Hitler im Prinzip die Unterschrift abtrickst für seine Operation. Und da waren aber, wie gesagt, eben ganz viele Kollegen dabei, die alle wortlos dann da rumstanden, weil der Dialog eben zwischen Hitler, Stauffenberg lief und alle anderen im Prinzip nur Staffage waren, die da. Also der Darsteller, der dann Hermann Göring gespielt hat, stand da rum, ich stand da rum und viele andere. und unter anderem eben auch Tom Wilkinson. Und habe da auch David Bamber kennengelernt, der den Hitler gespielt hat. Ein wunderbarer britischer Schauspieler, der auch mehrfach den Laurence Olivier Award gewonnen hatte. Und was mir halt auffiel, dass die britischen Schauspieler viel nahbarer waren als ein Tom Cruise, der halt mit seinem Helikopter früh vom Gendarmenmarkt, vom Hotel nach Babelsberg geflogen kam und dann einen riesen Trailer hatte oder drei sogar, wo dann seine damalige Frau und sein Kind hat da rumgetragen wie eine Trophäe. Und dann hat er sogar noch so ein Golfwägelchen gehabt, so ein kleines, mit dem er dann vom Trailer ins Studio reingefahren ist und so. Also das war schon ein ganz großes
ja, Hollywood,
Star,
ne?
Star-Gedöns, ja. So, was aber eben die Briten überhaupt nicht gemacht haben. Die waren da sehr nahbar und ich habe da wunderbare Gespräche gehabt in den Gesprächspausen und insofern war das für mich einfach ein Dreh, wo ich spannende Leute kennengelernt habe und so schlimm aussah wie danach nie wieder in meinem Leben, weil mein bester Freund Pierre Sanusi Bliss, der damals noch mit mir im selben Haus wohnte, hat dann also schon als, sage ich mal, schwarzer Schauspieler, wenn er mich gesehen hat außerhalb des Drehs, schon sich sehr erschrocken. Er hat gesagt, du siehst furchtbar aus. Bin dann aber eben mit Basecap durch die Gegend gelaufen und danach habe ich einfach eine Glatze gehabt und gut war.
Und dann wuchs das wieder alles.
Ja.
Du hast in einem Interview mal gesagt, dass man als Schauspieler dem Tod bei der Arbeit zuschauen kann.
Das stammt aber nicht von mir. Also das, ich weiß gar nicht mehr, von wem das Zitat ist, aber
Erzähl doch mal kurz den Zuhörerinnen und Zuhörern, was du damit meinst, also was damit gemeint ist.
Naja, man sieht sich ja jeden Tag im Spiegel, wenn man sich wäscht und irgendwie ja die Haare zurechtzupft. Und wenn man dann eben in alten Filmen sieht, sowohl im Fernsehen oder im Kino dann, wie ich halt mit Coming Out, und dann sehe ich diesen jungen Menschen, mit dem ich nicht mehr wirklich was zu tun habe. Und es ist halt so, man ist, kennen ja andere Leute auch, wenn sie Videoaufnahmen von sich sehen, als Kind oder so. Aber das ist schon, wir machen das halt berufsmäßig und dann setzt man sich halt nicht mal abends schön hin, um sich alte Familienvideos anzugucken, sondern ich mache Fernseher an und zappe irgendwo hin und plötzlich sehe ich mein Konterfei in einer Uraltfolge von Notruf Hafentante oder weiß der Geier was.
Du hast auch Saskia?
Siska,
so hieß das nicht. Siska, genau.
Das war eine Krimiserie, die habe ich 5 Jahre gedreht. Genau. Das war damals der Nachfolger von Derek.
Ja.
Und das passiert natürlich immer wieder, dass man dann so, und dann sieht man da und denkt, ach Gott, ja, was warst du da noch jung? Und deswegen ist das schon, man ist halt so auf eine andere Art und Weise mit seinem jüngeren Alter Ego konfrontiert und erlebt da auch den Prozess der Vergänglichkeit ganz anders.
Ja,
das ist halt so. Und das ist damit gemeint, also dem Tod bei der Arbeit zugucken, so wie man halt so, ja.
Das klingt ja sozusagen in dem Moment sehr humoristisch und ist es ja eigentlich. Also ich meine, der Tod gehört nun mal zum Leben mit dazu.
Genau.
Also das ist einfach ein Teil davon. Aber du hast ja tatsächlich schon sehr viel Berührung mit dem Tod gehabt. Also nicht nur als junges Kind, dass du die Nachbarin, mit der du viel zu tun hattest, die alt war, tot aufgefunden hast. Das jetzt auch kein bleibendes Traumata hinterlassen hat, sondern eher so eine, so ist das
gehört
eben.
Zum Leben, ja.
Genau, und von wegen, als du erzählt ist mit den Bildern, die sie im Hintergrund hängen hatte, dass sie ja eigentlich, also es ist ja widerspiegelte, schöner kann es ja eigentlich nicht zu Ende gehen.
Ja.
Ne? So, also was. Aber du hast ja aber auch deine ältere Schwester in den Tod begleitet, die ja sehr schwer krebserkrankt war.
Genau.
Erinnerst du dich noch an den Tag der Diagnose, als sie dir erzählt hat, dass sie Pankreaskrebs hat?
Ja. Ja. Also da war noch nicht klar, dass es Pankreaskrebs
ist,
aber da war eben klar, dass Metastasen in ihrer Lunge gefunden wurden und dass da wirklich was ist. Und das weiß ich noch ganz genau. Ich weiß noch, wo ich langgelaufen bin, weil da hatte sie mich auf dem Mobiltelefon angerufen. Und das weiß ich alles noch sehr genau. Und weiß dann auch so die ersten Geschichten in unserer Geburtsstadt Plauen, wo sie dann eben noch war, welche Informationen sie von den Ärzten bekam und so weiter und so fort. Und ich hatte halt einen Freund an der Charité, der in der Onkologie gearbeitet hat damals und habe dem gesagt, ich möchte, dass meine Schwester hier ist, am größten und besten Medizinindustriebau Deutschlands in dieser Riesenfabrik. Und das war eine gute Entscheidung, sich nach Berlin zu holen, weil ihr dadurch noch ein paar Dinge ermöglicht wurden, die den doch immer relativ schnellen Tod bei Pankreaskrebs zu noch ein bisschen hinauszuzögern. Sie hat es sogar geschafft, dann so 2 Monate vor ihrem Tod nochmal einen gewissen Grad an Selbstständigkeit wiederzubekommen. Also es hat für sie dann ganz viel bedeutet, zum Beispiel nochmal hinterm Steuer zu sitzen und nochmal von A nach B zu fahren. Aber das hat mich natürlich unglaublich umgehauen. Also, weil
ist sie deine einzige Geschwister?
Nein. Ich hab eine 5 Jahre ältere Schwester, das war sie, und eine 5 Jahre jüngere Schwester, die.
Also du bist Sandwich.
Ich bin Sandwich. Das war genau die Familienplanung meiner Eltern, so alle 5 Jahre. Und ich war die goldene Mitte. Meine Mutter hat immer gesagt, ich war der Einzige, der gewollt war. Die erste kam zu früh, die zweite zu spät. Also ich komme aus einer Familie schon mit einem sehr derben Humor zum Teil. Ja.
Wie lange hast du sie begleitet? Wie lange hat das am Ende gedauert?
Ja, fast ein Dreivierteljahr. Also im September kam die Diagnose und im Juni ist sie gestorben.
Du selbst hattest mal einen Burnout, wenn ich das daraufhin richtig gelesen habe. Ach, daraufhin.
Daraufhin, weil in dem gleichen Zeitraum, da kam alles aufeinander. Meine Mutter hatte einen Schlaganfall, mein Vater einen Herzinfarkt, meine Schwester die Krebsdiagnose. Also man hat nur noch Horrornachrichten bekommen und ist von einem Krankenzimmer ins nächste Krankenzimmer. Und ich war dann halt in Berlin auch, dadurch, dass ich jeden Tag bei meiner Schwester war, wenn ich nicht arbeiten musste, natürlich auch die Dispatcherzentrale war und dann immer, wenn ich bei ihr aus dem Krankenzimmer raus bin, natürlich die Eltern angerufen, ihren Mann angerufen, ihren Sohn angerufen und so weiter. Und das jeden Tag. Und das hat mich, dazu hatte ich dann eben noch eine sehr anstrengende Arbeit mit 2 älteren Schauspielern. Da habe ich eine Regie gemacht, eine Uraufführung. Und die ältere Darstellerin, die in dem Kombo eben so die weibliche Figur in der alten Liebe, wie auch immer, eben spielen sollte, ein ziemliches Biest war und ist. Und die Proben extrem anstrengend waren. Extrem anstrengend. Und obwohl ich gesagt habe, wie es bei mir privat im Moment aussieht, eben da einfach nur Eitelkeiten ausgetobt wurden und so weiter. Und als das dann, die Arbeit war vorbei und meine Schwester war tot und ich hatte dann auch, das ist ja so, wenn man eben nur Krebs und Herzversagen, Schlaganfall, nur so eine Sachen um sich rum hat, dann fängt man ja an, in sich reinzuhorchen. Und ich bin dann eben mehrmals zu meinem Internisten gegangen und habe gesagt, ich habe, mein Blutdruck ist viel zu hoch und ich habe das Gefühl, ich kriege einen Herzinfarkt und war dann auch mal in einer Notaufnahme, wo mein Blutdruck wirklich bei über 200 war. Und dann hat nach dem 3. Mal, wo ich bei meinem Internisten angeklopft habe, wegen eines wegen einer Ultraschalluntersuchung des Herzens, Herzecho, hat er dann zu mir gesagt, ich bin der falsche Arzt. Und das war sehr heilsam. Weil da habe ich dann das erste Mal drüber nachgedacht, dass ich vielleicht irgendwie ein anderes Problem habe. Und dann gab es irgendwann den Zeitpunkt, wo wirklich nichts mehr ging. Also ich konnte keine Treppen mehr steigen, ich bin in keine U-Bahn mehr, keine Straßenbahn mehr. Also es war einfach nur noch die nackte Panik. Die nackte Panik. Und dann habe ich einen guten Bekannten angerufen, der Psychotherapeut ist, und habe gesagt, ich brauche sofort einen Arzt. Und was ich vor allem ganz schnell brauche, sind Medikamente. Weil ich will weiterarbeiten. Und dann hat der mir eine Ärztin verschafft, bei der ich zum Glück, das ist ja dann so, leider ist ja in unserem Gesundheitswesen auch dann eben ganz viel Kennste und so weiter angesagt. Und ich habe eben durch die privaten Kontakte eben ganz schnell am nächsten Tag den Termin bei der Ärztin bekommen. Und die mich erstmal mit Medikamenten versorgt hat. Und dann bin ich bei einem, auch wiederum durch den guten Bekannten, bei einem Verhaltenstherapeuten gelandet, mit dem ich einen richtigen Deal gemacht habe. Das war dann im Juli. Und ich wusste, dass ich im Oktober in Österreich, in Klagenfurt, den Higgins spielen will und muss. Den hatte ich angeboten bekommen. Und so, das war halt schon, sage ich mal, in dem Alter, in dem ich war, mit Ende 40, weil oftmals sieht man den Higgins ja wesentlich älter. Und ich fand eben die Idee gut, dass der einfach mal jünger ist und kannte auch die Darstellerin schon, kannte den Regisseur schon und wollte das unbedingt machen. Und da bin ich zu dem Verhaltenstherapeuten und habe gesagt, so, und wenn ich jetzt zweimal die Woche komme, aber ich muss so weit fit sein, dass ich in diese Arbeit mich stürzen kann ohne Gefahr. Und das haben wir geschafft. Und das kann ich jedem nur empfehlen. Also mir haben zum Beispiel so Quatschtherapien, wo man sich so hinsetzt und sabbelt, eben überhaupt nicht geholfen. Sondern das Tolle an einer Verhaltenstherapie ist, dass man weniger den Fokus auf dem hat, was war, sondern den Fokus legt auf das, was kommt. Und dass man Handwerkszeug in die Hände bekommt, wo man sich selbst aus Panikschleifen, aus Angstschleifen rausholen kann und eben lernt, damit umzugehen, mit diesen Panikattacken und so einfach wieder komplett am Leben teilhaben kann und eben weiß, dass das vorbeigeht.
Ja, ist ein Gefühl der Kontrolle wieder, ne? Über sich selber, wieder, über mentale Kontrolle.
Dass man wieder die Kontrolle hat und dass man weiß, und das ist ja das, wenn, das geht ja vielen Leuten, die depressiv sind, so, weil sie das Gefühl haben, das geht nie vorbei. Und das ist ganz wichtig, dass man weiß, es geht vorbei und du kriegst dich da raus. Und natürlich gibt's dann, gab's in der Zeit danach Momente, die getriggert haben. Und die kommen aus dem Nichts, man kann sie gar nicht benennen. Man weiß gar nicht, was einen getriggert hat, aber plötzlich merkt man, wie so eine Hitzewelle im Körper wieder kommt und man spürt so eine angehende Panikattacke, die man dann aber sofort eben wegatmet. Und das funktioniert sehr gut. Also ich habe da ganz viel Handwerkszeug in die Hand bekommen, was Dinge, die relativ einfach sind. Also dass man sich eben auch Rituale baut, sich auszubremsen. Wenn die Walze, die man tagtäglich vor sich herschiebt, droht, einen zu erdrücken, dass man da sich ganz bewusst Punkte sucht, wo man sich ausbremst und wo man Dinge, die ein Riesenklumpen sind, auseinandersortiert in, das ist wichtig, das hat Priorität, das muss man zuerst machen, das kann warten und so weiter. Und wenn man eben so wie ich als gut funktionierender Soldat groß geworden ist oder einfach so ist, weil man ist, wie man ist, will man es natürlich allen recht machen und das funktioniert halt auf Dauer nicht.
Das hat einen gewissen Preis.
Man muss sich schützen. Also man muss eben lernen, da auch mit sich selbst da verantwortungsvoll umzugehen. Dass man wirklich auch fit bleibt und tatsächlich auch für andere da sein kann. Ja.
Ein trivialer Schwenker. Und zwar habe ich das richtig. Ich habe lange darüber nachgedacht, als ich meine Augen zugemacht habe und dir zugehört habe. Auch schon im Theaterstück, dass ich mir dachte, die Stimme kennst du irgendwoher. Ich meine, du hast ja eine sehr schöne, tiefe, prägnante Stimme, aber du bist ja auch im Synchron unterwegs, oder?
Wenig,
Hast du nicht bei Disney was synchronisiert?
Ja, ich habe das, ja klar.
Einer meiner Lieblingsfilme?
Ja, und das ist auch einer meiner Lieblingsfilme und da bin ich auch wirklich stolz drauf, weil ich diese alten Disney-Filme wahnsinnig geliebt habe, als Kind schon natürlich. Und
das war die Schöne und das Biest,
genau,
ne?
Genau, plötzlich kriege ich die Anfrage, zum Casting zu kommen für die Synchronisation, also die Sprechstimme vom Biest in Beauty and the Beast. Und da dachte ich, wow, das ist ja mal toll. Also diese Filme habe ich geliebt. Und dann bin ich da eingerückt beim Synchron. Die damalige Besetzungschefin da bei der Berlin-Synchron kannte ich schon. Und da hatte ich so kleinere Synchronjobs schon gemacht für die. Und dann war ich da auch schon mit Jana Werner, die dann tatsächlich Beauty gesungen hat. Und dann sagt die, komm mal, wir haben da so ein paar Sachen. Und da waren wirklich noch, das waren Strichmännchen. Also da war der Film noch gar nicht fertig. Da haben die dann schon nach den deutschen Synchronstimmen gesucht. Der Film hatte noch gar keine Premiere in Amerika. Und es waren wirklich noch zum Teil schwarz-weiß animierte Zeichnungen, auf die wir da gesprochen haben. Und dann hieß es, ja, also du bist von den Supervisern von Disney bestätigt und darfst die Rolle sprechen. Und dann war ich natürlich erstmal mega happy. Und dann kriegte ich 3 oder 4 Wochen später wieder eine Anfrage wieder von der gleichen Castingfrau, ja, wir machen jetzt das Casting für den Gesang. Und würdest du nochmal kommen, also vielleicht kriegst du ja auch die Gesangsstimme, vielleicht darfst du das Biest ja sogar singen. Und bis dahin war mir das gar nicht bewusst, also dass das unterschiedliche Leute sind. Und dann sage ich, klar. Und dann habe ich davor gesungen und dann wurde auch das abgenickt. Und dann haben wir uns den Film angeschaut, Jana und ich, das weiß ich noch, auf so einem kleinen Monitor. Und da fand ich den schon so zauberhaft und entzückend und so süß. Und hatte dann bei dem Synchron natürlich an der Figur ganz viel Spaß. Die Arbeit war kompliziert, weil es natürlich ganz viele Leute gab, die da reingequatscht haben. Also vor allem beim Gesang war das dann eben der deutsche Songtextedichter, der Übersetzer generell, der musikalische Leiter, die amerikanische Supervisorin und der Dialogregisseur. Da sitzen 5 Leute, du bist in so einer kleinen Karnickelbucht und die sabbeln auf dich ein und du wirst einfach nur blöde. Also, und das ist auch etwas, weswegen ich jetzt kein so großer Synchronfan bin, weil dieses, sage ich mal, beschnittene Spiel, dass man dann wirklich nur über die Stimme eben eine Figur zeigt, empfinde ich als Beschneidung. Das ist irgendwie nicht schön und ich hampel dann da rum in diesem Synchronstudio und denke immer, ja, du kannst jetzt hier mit deinen Armen, kannst gucken, wie du willst, das sieht ja eh keiner. Also, ja, und das ist so, ich mache es immer mal, habe auch sehr schöne Sachen zum Teil gehabt, auch in irgendwelchen Serien oder in Spielfilmen, aber bin da jetzt nicht so, dass ich sage, ich muss das machen. Weil ich habe ja auch durch meine Musik, ich habe ja auch mehrere CDs gemacht, ich kenne diesen Studioalltag und weiß, wie mühevoll das alles ist und ich bin nicht so der Studiomensch, also ich bin dann doch lieber live auf der Bühne und dann kann ich alle möglichen Sachen machen. So.
Ja, dann würde ich mal sagen, mit dieser wunderschönen Stimme, die du hast, entlasse ich dich aus diesem Gespräch und danke dir ganz herzlich für das.
Ja, ich bedanke mich.
Einen kurzen Einblick in unsere jeweilige Podcast-Folge erhalten Sie auch über unseren Facebook- und Instagram-Account. Schauen Sie doch mal vorbei, denn wer die Komödie kennt, wird Abonnent. Bis zur nächsten Folge wünsche ich Ihnen viele Anlässe zum herzhaften Lachen, Zeit zur Entspannung und jede Menge Spaß im Alltag. Bis dahin, Ihre Britta Duhr.